Guten Morgen, liebe Studentinnen und Studenten. Hier folgt ein weiterer Audiokommentar. Diesmal geht es um das Arbeitsblatt NS-Strukturschema, das ich Ihnen heute Morgen parallel zu diesem Audiokommentar auf Moodle stellen werde. Ja, Sie sehen vor sich eine Folie, Thema, wie gesagt, Strukturschema der nationalsozialistischen Herrschaft. Und ich wollte es ein bisschen kommentieren, weil dieses Plakat oder weil dieses Schema äußerst interessant ist. Denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen, die Nationalsozialisten bzw. die NSDAP hat 1933 die Macht übernommen in Deutschland. Aber es gibt weiterhin einen Staat. Ja, und der interessante Aspekt, also es ist eher ein strukturell politischer Aspekt, aber der für Sie als Studenten von internationalen Beziehungen und diplomatischen Studien von Interesse sein könnte, ist eigentlich, dass die NSDAP sowas wie eine zweite Struktur neben den Staat gestellt hat. Das heißt, man hat auf der einen Seite natürlich die staatlichen Institutionen übernommen. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von Organisationen der Partei, der NSDAP und den zahlreichen, vielen angeschlossenen Verbänden, die, wie Sie sofort sehen, eigentlich in einem ständigen Chaos miteinander stehen und über Kompetenzen streiten und ständig im Konflikt sind. Das heißt, eine zentrale Voraussetzung für einen starken diktatorialen Staat ist eigentlich nicht gegeben. Ja, wir haben zwei Strukturen, zwei Entscheidungsstrukturen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Gehen wir ein bisschen strukturiert vor, als eine kleine Prämisse vielleicht. Wir haben über Ideologie im Nationalsozialismus gesprochen. Vielleicht haben wir den einen wichtigen Aspekt vergessen, und zwar das sogenannte Führerprinzip. Ja, der Nationalsozialismus basiert auf einem sehr strikten hierarchischen System. Ein System, das von oben nach unten delegiert und Befehle erteilt. Und das heißt, wir könnten sagen, dass an der Spitze dieses Staates natürlich diese eine Person steht, der Führer, Adolf Hitler in diesem Fall, und der Führer und Reichskanzler. Von Hitler herunter soll in der Theorie des Führerprinzips alles hierarchisch entschieden werden. Das heißt, wir haben eine Aufstellung, die von oben nach unten reicht, mit Befehlsketten. Die sehen Sie auch auf dieser Struktur. Einziges Problem natürlich dabei, und das können Sie natürlich sofort erkennen, ist, Hitler kann nicht alles alleine entscheiden. Hitler als Diktator, so weiter, als Führer, klar, entscheidet letztlich alleine die zentralen Aspekte der politischen Herrschaft. Jede weitere sekundäre Frage muss von jemand anderem entschieden werden. Und schon hier treffen sich dann die Probleme. Hier trifft man schon auf Probleme, denn schon alleine auf der Ebene unter Hitler gibt es mehrere Personen, die für sich die Rolle des zweiten Mannes im Staates proklamieren. Da wären zum einen Goebbels, da wäre Göring, aber auch Martin Bormann, Rudolf Hess als offizieller Stellvertreter. Das heißt schon, dieses Führerprinzip kann nicht wirklich so gut funktionieren, wie es in der Theorie eventuell dargestellt wird. Denn diese Hierarchiekette muss auch wirklich klar sein und deutlich sein. Und das geht ja letztlich nur, wenn ich unter Hitler weitere Ein-Personen-Hierarchien habe. Aber schon in der Ebene unter Hitler, wie gesagt, schon auf der zweiten Ebene, habe ich mehrere Personen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Konkurrenz bedeutet Streit, bedeutet Konflikt und bedeutet letztlich für einen stringenten, kohärenten Staat Reibungsverluste. Ja, das mit anderen Worten, diese Konkurrenz stört eigentlich den Ablauf innerhalb eines Staates, den strukturellen Ablauf eines Staates. Kommen wir zu unserer Grafik. Sie sehen ganz oben Hitler, Führer, Reichskanzler. Sie sehen, es gibt diese zwei Pfeile. Der eine Pfeil startet rechts runter. Da steht Herrschaft und ist natürlich verbunden mit dem anderen Wort charismatische Herrschaft. Charismatische Herrschaft basiert auf einem Konzept von Max Weber. Das haben Sie vielleicht in anderem Kontext schon einmal behandelt. Und ja, Hitler steht an der Spitze dieses Staates auch aufgrund einer ihm zugeschriebenen charismatischen Herrschaft. Ja, er ist der charismatische Diktator, der in der Lage ist, ja, offensichtlich, offensichtlich, obviamente, mettiamo tutto un po' in dubbio anche, no? Ogni tanto, der offensichtlich in der Lage ist, praktisch eine Form von Volkswillen zu interpretieren und zu leiten. Hitler ist letztlich Herrscher aufgrund, ja, rhetorischer Fähigkeiten, aufgrund politischer Skrupellosigkeit. Und sehr gerne benutzte man nach Max Weber, der diese charismatische Herrschaft etwas theoretisiert hat, benutzte man dieses Konzept der charismatischen Herrschaft, um sich das Phänomen Hitler zu erklären. Hier auch bitte Vorsicht, es gibt in den letzten Jahren Diskussionen zu diesem Begriff. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das ich Ihnen nur empfehlen kann, von Ludolf Herbst. Charismatische Herrschaft heißt es sogar. Ich habe jetzt den Titel vergessen, aber ich sage Ihnen das in der nächsten Stunde. Seine Theorie ist, dass Hitler letztlich ein Produkt ist. Denn der Werdegang von Hitler ist höchst interessant. Wir haben nicht ausreichend Zeit dafür, aber Hitler war im Ersten Weltkrieg, war eigentlich ein, ja, ein junger Soldat, der relativ orientierungslos bis zu diesem Zeitpunkt durch sein Leben gelaufen ist, und hatte auch sehr viele persönliche Niederlagen einzustecken. Wir kennen alle sicherlich die Episode, dass Hitler eigentlich Kunst studieren wollte an der Akademie in München, in Wien, aber nicht genommen wurde. Am Ende des Ersten Weltkrieges wechselt er in die Propagandaabteilung der Deutschen Reichswehr und wird ausgebildet. Viene formato, und wird ausgebildet für Propagandazwecke innerhalb der Deutschen Reichswehr. Und hier hat man sehr schnell sein Talent entdeckt für, ja, für Rhetorik, für Propaganda. Und ja, wie gesagt, er wurde also eingesetzt, er wurde ausgebildet vom deutschen Militär. Das heißt, Hitler ist, natürlich hat Hitler ein gewisses Talent für diese ganzen Aspekte der Herrschaft, der diktatorialen Herrschaft. Aber Hitler muss man auch verstehen als ein Produkt, als eine, ja, als eine Konsequenz einer gewissen Form von Propaganda-Ausbildung, einer militärischen Propaganda-Ausbildung. Ja, diese beiden externen Pfeile, charismatische Herrschaft. Auf der rechten Seite steht dann hier massenpsychologische Abhängigkeit. Auch das ist ein interessanter Begriff, der sehr oft in der, ja, Psychosoziologie benutzt wird. Ja, in gewisser Form begibt sich das deutsche Volk in eine, ja, in eine Art von Abhängigkeit zu Hitler. Und sehr oft benutzt man halt diesen Begriff massenpsychologische Abhängigkeit. Je länger ich Hitler folge, più che seguo Hitler, più difficile diventa allontanarsi dal Führer. Ja, es wird immer schwerer mit der Zeit, sich von Hitler zu entfernen. Zumal spätestens dann mit Kriegsbeginn auch eine Schuldkomponente hinzukommt. Und jeder Deutsche, der Hitler folgt, in den grausamen Kriegen, spätestens mit dem Feldzug gegen die Sowjetunion, ist das ja auch für viele Deutsche erkennbar und einsehbar. Ja, jeder von diesen Deutschen macht sich ja zumindest indirekt auch mitschuldig. Sehr oft diskutiert man darüber, warum die deutsche Bevölkerung so apathisch war am Ende des Krieges, warum es auch so wenig Widerstand gab gegen Hitler in den letzten Kriegswochen sogar, als eigentlich schon alles klar war und die Niederlage Nazi-Deutschlands schon bestimmt war. Eine Theorie, ja, wie gesagt, aus der Psychosoziologie, ist ja, so ein Mix zwischen Scham, vuol dire tipo Vergogna, und ja, und ja, Frustration, ja, Apathie, Depression, und das alles zusammen ja, führte zu einer Form von, ja, von Passivität, die sich nur noch darum kümmerte, praktisch diese letzten Kriegswochen zu überstehen. Das Wirtschaftswunder, praktisch der deutsche Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die kaputten Städte, führten dann wiederum dazu, dass es so viel zu tun gab, dass es so viel Arbeit gab, so ein großes Wiederaufbauprojekt, dass viele Deutsche sich ganz schnell praktisch, ja, opportunistisch in gewisser Weise von einem System, vom Nazisystem auf das westliche, ja, eher kapitalistische System umstellen konnten. Denn die eine Masse, die ich habe praktisch eine Form von Abhängigkeit ausgetauscht. Es ist nicht mehr der Staat, es ist nicht mehr der Führer, dem ich folge, sondern jetzt gibt es ein anderes großes Projekt, und dieses große Projekt ist der deutsche Aufbau. Ja. Und das erklärt vielleicht eventuell, warum die Deutschen so schnell ja, sich daran machten, Städte wieder aufzubauen und so schnell eine Wirtschaft wieder aufzubauen. Auch dieser Wunsch, sich praktisch sich praktisch aus dieser Schuld herauszukaufen, indem man schnell wieder anerkannt wird. Stichwort die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 mit Deutschland als Weltmeister. Und das wurde gemeinhin in Deutschland gesehen als endlich der Punkt, an dem man 9 Jahre nach Kriegsende wieder anerkannt wurde. Hier könnte man sehr, sehr viel sagen, diese psychologische Analyse praktisch der deutschen Mentalität hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs ist sehr, sehr interessant und sehr interessanter Forschungsgegenstand. Auf der anderen Seite sehen wir den Führermythos. Ja, hier haben wir praktisch eine quasi religiöse Figur aufgebaut. Wir hatten schon über Propaganda gesprochen. Es gibt praktisch diese eine Figur, auf die gesamte Parteipropaganda ausgerichtet ist. Ich schaffe eine Legende, einen Mythos. Und dieser Mythos hat auch damit zu tun, dass man an diesen Mythos glauben will. Ja, man möchte glauben an den einen starken Mann, der alle Probleme löst. Gut, das sind die beiden externen Pfeile, die wir hier gesehen haben. Beide führen zum Volk, zur Bevölkerung. Und vielleicht machen wir das sofort. Wir haben unten diesen Kasten Bevölkerung oder die Volksgemeinschaft. Wir hatten bereits in der Stunde über die Volksgemeinschaft gesprochen. Die Volksgemeinschaft ist praktisch die Idee, dass die Deutschen eine Gemeinschaft sind. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft ist eine Gemeinschaft mit festen Regeln, in denen Solidarität herrscht, in denen eine gewisse Gleichheit herrscht, die Klassengegensätze sind aufgelöst, man hilft sich gegenseitig und sehr oft funktioniert dieses Bild einer Burg, Deutschland als eine Burg, umgeben von Feinden, Circondato da Nemici, und diese Burg muss ich praktisch schützen mit allem, was ich habe. Diese Volksgemeinschaft ist wie ein Volkskörper, ein sehr populärer Begriff, den die Nazis sehr oft benutzt haben, und diese Idee ist vielleicht sogar noch stärker. Ne? Der Volk, das deutsche Volk, wie ein einziger Körper, ein Organismus. Gut, ja, in dieser Box unten gibt es Möglichkeiten der Reaktion auf diese Diktatur, auf diese Nazi-Diktatur. Und Sie sehen von links oben nach rechts unten gibt es verschiedene Stufen von und es reicht von Zustimmung bis Ausgrenzung. Zustimmung, tipo approvazione. Ausgrenzung, Exklusion. Sie sehen also, wir haben Zustimmung, Approbationen. Wir haben auf der oberen Ebene Neutralität. Das heißt, ich kann versuchen, den Nazis neutral gegenüberzustehen und mich praktisch in mein Privatleben zurückzuziehen. Das ist eine sehr populäre Reaktion. Aber es ist natürlich nicht immer möglich. Ja, was weiß ich, Beispiel Schule. Hitlerjugend ist verpflichtend, ja, un obligo, was mache ich, wenn ich neutral sein will? Ja, es ist schwer, in diesem Fall neutral zu sein, denn wenn ich nicht mitmache, dann werde ich identifiziert als jemand, der nicht mitmacht, in der Tat. Das heißt, ich werde identifiziert als eventuell Gegner des Systems. Also eine neutrale Haltung ist sehr schwer, aber ja, man kann es versuchen. Loyalität ist mehr als Neutralität, ist aber weniger als Zustimmung. Ich stehe dem System loyal gegenüber, ich mache, was das System von mir will. Ich bin aber emotional nicht zu stark involviert. Auf der unteren Ebene könnte ich aber auch versuchen, dem System nicht zu folgen. Das reicht von Nonkonformismus, also das sind die verschiedenen Stufen praktisch des Widerstandes. Nonkonformismus bedeutet in diesem Zusammenhang auch hier, ich denke an das Beispiel Schule, Haarlänge. Gezzo dei Capelli, ne? Ich muss kurze Haare haben. Wenn ich die Haare etwas länger trage, dann könnte ich das bereits als eine frühe Form von Nonkonformismus identifizieren. Ja. Ist Nonkonformismus Widerstand? Si tratta di resistenza? Nein, aber Konformismus ist trotzdem natürlich etwas Wichtiges. Oder junge Leute, die verbotene Musik hören, amerikanische Swing-Musik. Verboten bei den Nazis, aber ja, versteckt machen das viele Jugendliche trotzdem. Und interessant ist auch hier, das ist die Ebene, in der die Nazis auch etwas zulassen. Das heißt, auch wenn ich weiß, dass es Jugendliche gibt, die die Haare etwas länger tragen, die womöglich amerikanische Musik hören, lasse ich sie machen. Das ist die Form von Widerstand, die ein diktatoriales System auch zulassen kann. Dann Resistenz. Ja, Resistenz ist noch ein Tick weniger, etwas weniger als Widerstand. Resistenz bedeutet, ich versuche zu widerstehen. Ich werde aber nicht aktiv. Ich werde erst aktiv, wenn es mich selbst betrifft. Dafür gibt es auch einige Beispiele. Ein Aufstand von Frauen, die gegen die Einbeziehung ihrer Männer zum Militärdienst protestierten, zum Beispiel. Also Resistenz funktioniert, ja, wenn meine persönliche Lebensrealität von den Nazis praktisch beeinflusst wird. Dann haben wir Widerstand. Widerstand und ja, das ist ja ein trauriges Thema in Deutschland, denn es gab relativ wenig Widerstand. Es gibt eine gewisse Aufmerksamkeit für den militärischen Widerstand. Die Attentäter vom 20. Juli 1944, Sie kennen sicher Graf Schenk von Stauffenberg, Operation Walküre. Also hier haben wir einen sehr, sehr späten militärischen Widerstand. Es gibt sehr viele Einzelaktionen, heroische Einzelaktionen, Beispiel Georg Elser, ein Handwerker aus dem süddeutschen Raum, der versucht hat, eine Bombe zu legen im Münchner Hofbräuhaus und Hitler sehr, sehr knapp verpasst hat. Es gibt natürlich den studentischen Widerstand der Weißen Rose. Es gibt verschiedene Gruppen, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist kein Massenphänomen. Es ist eher eine Ausnahme einer kleinen Gruppe, ja, von Deutschen, die nicht mitmachen, ja, die sich gegen Hitler stellen. Und aber letztlich, ja, können wir nicht davon sprechen, dass es sowas wie eine Partisanenbewegung oder Ähnliches gibt. Ja, und dann sehen Sie praktisch diese Fragmentierung, und dann gibt es die offene Ausgrenzung und ja, die Gruppen, die aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt werden, die haben wir bereits gemacht. Das ist natürlich die jüdische Bevölkerung. Und dann eine ganze Liste von Feinden, in Anführungszeichen, Feinden des Systems, die dann auch in den Konzentrationslagern landen, natürlich politisch Andersdenkende, Sinti und Roma, ja, es gibt ja praktisch einen zweiten Holocaust an Sinti und Roma, Homosexuelle, bibeltreue Christen, das sind die Vorläufer der Zeugen Jehovas. Also hier haben wir eine große Gruppe, die ausgegrenzt wird. Großgruppe, naja, vielleicht auch nicht so groß, aber viele Gruppen, die ausgegrenzt werden. Und diese Gruppen gehören nicht dazu, ganz im Gegenteil, sie sind sowas wie der innere Feind der Volksgemeinschaft, el nemico interno. Und in der Tat, die Sprache, die die Nazis benutzen hinsichtlich dieser Gruppen, lässt darauf schließen, dass man sie in der Tat als, ja, als Parasiten, Virus und so weiter auch identifiziert. Gut. Wenn wir auf die Ebene über diesen Kasten gehen, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Bevölkerung zu beeinflussen. Von links nach rechts haben wir Mobilisierung, also aktive Mobilisierung. Ja, das kann militärische Mobilisierung sein, das kann aber auch politische, soziale Mobilisierung sein, ne? Ich versuche die Leute auf die Straße zu bringen, bei Demonstrationen. Wir haben das Beispiel des Eintopfsonntags. Ja, hier bedeutet es praktisch eine allgemeine Mobilisierung der deutschen Bevölkerung. Logischerweise Kontrolle, natürlich Propaganda, auf der anderen Seite auch Verführung, Seduzione. Ja, das heißt, der Führermythos. Ja, Hitler versucht praktisch die deutsche Bevölkerung zu verführen. Und wir haben natürlich im schlimmsten Fall dann auch Gewalt. Aber auch hier kann man sagen, Gewalt ist gar nicht so oft notwendig, denn die deutsche Bevölkerung ab 1934, 35 folgt Hitler und den Nazis relativ gerne. Propaganda, es führt einen Pfeil nach oben. Plebiszite gibt es immer wieder, um sich zu vergewissern, dass die Bevölkerung auch dabei ist, ja, immer noch folgt. Und im Zentrum dieses ganzen Schaubilds steht natürlich die NS-Ideologie. Und das ist eine Ideologie, die letztlich von großen Teilen der Bevölkerung geteilt wird. Ideologia abbastanza condivisa da gran parte della popolazione. Erinnern wir uns, was gehört zu dieser Ideologie? Antiparlamentarismus, Antisemitismus, eine gewisse Form von Rassenidee, Führerprinzip, also eine Kommandoherrschaft, Volksgemeinschaft, sehr stark. Ja, das sind alles Aspekte, die in dieser NS-Ideologie an zentraler Stelle stehen. So, und dann haben wir praktisch die zwei großen Kästen, ja, links und rechts. Auf der linken Seite die Partei, NSDAP und angeschlossene Verbände, auf der rechten Seite der Staat. Und hier sehen Sie praktisch, hier gibt es zwei Kommandostrukturen, also zwei institutionelle Strukturen. Auf der linken Seite die Partei, auf der rechten Seite der Staat. Der Staat bleibt mit all seinen Strukturen aktiv, aber neben den Staat wird jetzt auch noch die Partei gestellt. Und Sie sehen schon in der Mitte, wir haben, ja, es ist wirklich nicht, viele, viele Historiker sagen heutzutage, der Nationalsozialismus war nicht wirklich eine Diktatur, sondern eher sowas wie eine Polykratie. Viele Leute haben versucht zu entscheiden, auf der Ebene unter Hitler. Unter Hitler und immer weiter herunter. Natürlich, Sie sehen hier auch, es ist eine hierarchische Aufstellung. Aber es gibt immer wieder Leute, die miteinander in Konkurrenz stehen. Wir haben ein Kompetenzchaos, wer entscheidet was. Und am Ende geht dem System sehr viel Energie verloren durch diese kontinuierliche Streiterei, diese Streitigkeiten hinsichtlich der Kompetenzen. Auf der Ebene der Partei haben wir die hierarchische Struktur, die startet beim Reichsleiter. Dann gehen wir runter auf die Gauleiter. Die Gaue sind damals vergleichbar mit den heutigen Regionen oder mit den Bundesländern. Also das wäre praktisch sowas wie der Ministerpräsident eines Bundeslandes heute. Dann hätten wir die Ebene drunter, die Kreisleiter. Kreise, das wäre sowas wie die Provinzen oder die Landkreise, die wir in Deutschland haben. Und dann gehen wir praktisch in die Städte, in die Kommunen hinein. Hier haben wir dann den Ortsgruppenleiter der NSDAP. Das ist praktisch der NSDAP-Chef oder Vorsitzende eines Ortes, einer Kommune. Den Zellenleiter. Ja, Zellenleiter, das wären die NSDAP-Strukturen in den Stadtteilen. Und dann geht es herunter bis zum Blockleiter. Ein Blockleiter ist natürlich eine interessante Figur. Der Blockleiter ist praktisch der NSDAP-Repräsentant in einem Block, in einem Wohnblock. El Capo NSDAP del Condominio. Das müssen Sie sich genauso vorstellen, wie es hier heißt. Sie wohnen in einem Block, in einem Wohnblock, was weiß ich, mit 20 Personen, 20 Familien. Und dann gibt es den einen NSDAP-Organisator und NSDAP-Organisierten, der nun sich selbst womöglich zum Blockleiter definiert. Und ab sofort hierarchisch alles entscheiden möchte, was in diesem Wohnblock passiert. Versuchen Sie sich gegen ihn zu wehren, dann gibt es Probleme, denn er hat eine gewisse Legitimation durch die Partei erhalten. Auf der anderen Seite gibt es die gleichen Strukturen, die wir jetzt für die Partei gemacht haben, auch nochmal auf staatlicher Ebene. Wir haben den Staat, dann haben wir eine Reichsregierung. Natürlich stellt die NSDAP auch die Reichsregierung, aber diese Reichsregierung bleibt in einem kontinuierlichen Konflikt, ja, mit den NSDAP-Strukturen. Landesregierungen, Bezirksverwaltungen, sono le amministrazioni regionali, dann Landkreisverwaltung, Amministrazione provinciale und so weiter und Stadt- und Gemeindeverwaltung, sono i comuni, Amministrazione comunale. Ja, gut, das wäre dieses Arbeitsblatt. Hier haben wir noch Führerentscheidungen. Klar, am Ende, tja, Hitler kann nicht alles selbst entscheiden, wie wir gesagt haben. Das heißt, die Führungsstruktur startet von oben nach unten, aber schon auf den unteren Ebenen gibt es sehr viel Konkurrenz. Warum das alles, warum dieses Arbeitsblatt? Ja, um zu zeigen, dass auch in diesem autoritären Staat Auch in einem autoritären Staat, der sich selbst nach dem Prinzip der nach dem Führerprinzip organisiert hat oder das zumindest sagt, nicht alles funktioniert. Es ist kein Staat, der wirklich gut funktioniert, ja, denn diese Führungsstruktur kann nicht wirklich funktionieren. Und das ist natürlich, jetzt sind wir wieder im Jahr 2020, viele Staaten tendieren in letzter Zeit zu autoritären Strukturen. Ja, es ist schwierig vorstellbar, dass eine autoritäre Struktur organisiert nach dem Führerprinzip, vergleichbar mit dem Nationalsozialismus, wirklich bessere und ja, schnellere Entscheidungsstrukturen schafft als eine Demokratie zum Beispiel. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Stunde. Wiedersehen.